Wer mit Kindern zu tun hat oder hatte, dem sind die Zeiten vielleicht noch so bewusst, wenn das Kind ins Frögli-Alter kommt. Papa, wie funktioniert das? Papa, warum ist das so? Papa, warum haben die das? Papa, wie funktioniert das? Papa, aber warum? Aber warum? Aber warum? Und der Papa weiß alles, kann alles. Ist noch ganz cool. Ja, dann werden sie älter. Und aus dem Klartext reden vom Vater wird plötzlich ein Hinterfragen und ein Diskutieren. Und du als Vater merkst, ja, die Welt ist nicht so klein, man kann nicht immer so Klartext reden oder es wirkt nicht gleich. Man muss sich anfangen auseinandersetzen, vielleicht intensiver, mit der Materie, mit Situationen, mit Menschen, mit Gott, mit dem Sinn vom Leben, mit den grossen Fragen, wo wir drin stehen. Und wenn wir vielleicht, und da merke ich auch bei mir noch vor 10 Jahren so das Gefühl, ja, das ist ja Klartext, das ist ja so und das ist ja so, die Welt ist relativ einfach. Je älter sie wird, merke ich selber, so einfach ist es eben Ami, nicht immer. Und Klartext reden ist manchmal recht herausfordernd. Weil ich muss ja Klartext haben im Kopf über eine Meinung, über eine Situation, dass ich Klartext rede. Und ich muss auch Klartext, ich sage jetzt mal, geführt werden. Der Philippus, das ist die Geschichte, die wir uns heute mit den auseinandersetzen. Er ist ein Mann, der in dieser Geschichte Klartext redet, in einer höchst brisanten Situation. Wenn wir uns in dieser Geschichte auseinandersetzen und je mehr als ich mich rein vertieft habe, je mehr habe ich mich gefragt, nein, Joni, wie hast du können bei dieser Geschichte den Titel geben? Weil es ist höchst herausfordernd. Gerade im Hinblick auch auf eine heutige Abstimmung Sonntag. Der Philippus hat sich auseinandergesetzt mit dem Umfeld. Er hat sich auseinandergesetzt mit der Bibel und mit Gott. Und das hat ihn dazu geführt, dass er Klartext reden konnte. In einer höchst brisanten Situation. Lassen wir doch, um was es geht in dieser Geschichte. Hierin liest uns den Text vor.
Philippus und der äthiopische Hofbeamte. Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf: Geh in Richtung Süden, und zwar auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und nur selten genutzt wird. Philippus machte sich sofort auf den Weg. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs. Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandake führte, ein Eunuch, der ihr Vermögen verwaltete. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gottes angebetet hatte. Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jesaja. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus: Geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier: Verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, erwiderte der Mann, wie soll ich das denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Gerade hatte er die Stelle gelesen, wo es heißt: Er war stumm wie ein Schaf, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt, nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Denn man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Der Äthiopier fragte Philippus: Von wem spricht hier der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus ausgehend von diesem Prophetenwort zu erklären. Als sie schließlich an einer Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte. Dort ist Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde? Er ließ den Wagen anhalten. Gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, wurde Philippus vom Geist des Herrn an einen anderen Ort versetzt. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem Herzen weiter. Philippus wurde danach in Aschdod gesehen. Von da aus zog er nach Caesarea und verkündete auf dem Weg dorthin in allen Städten die rettende Botschaft von Jesus.
Danke. Ich denke, es ist euch auch aufgefallen, wer hier Klartext redet, das ist zuerst mal Gott. Gott redet sehr klartextmäßig zum Philippus und er. Und das ist das Erste, was wir von ihm können lernen können. Oder ich möchte mir das zu Herzen nehmen. Er folgt der Führung von Gott oder seiner Stimme. Ich möchte Gottes Führung folgen in meinem Leben. Ich möchte geführt sein. Die Führung Gottes in dieser Geschichte kommt auf drei Arten vor. Und ich finde das schon noch spannend. Zuerst einmal die Führung durch einen Engel. Nachher die Führung durch den Heiligen Geist. Ja, man könnte sagen, die Führung durch die Bibel, dann wären es vier. Und schlussendlich die Führung im Sinn von, er wird einfach weggebeamt irgendwo hin. Weg in eine neue Situation gestellt. Also eine relativ spektakuläre Geschichte. Ich möchte ganz kurz auf die drei Führungen eingehen. Der Hauptpunkt aber ist dann der zweite Teil von dieser Predigt. Führung Gottes, das ist man durch Engel. Ich habe selber gemerkt, als ich mich damit auseinandergesetzt habe mit dem Text, wenn ich von Führung rede in meinem Leben, denke ich eigentlich selten mehr an Engel. Also die ganze Theologie von Engel, die ist fast ein bisschen besetzt worden von der esoterischen Welt. Die haben stark so die Engelswelten. Doch Engel, das sind Wesen Gottes, ausgesandt in die Welt, um uns zu dienen. Und im Alten Testament sehen wir stark, wie die Engel ausgesendet sind worden, um wichtige Botschaften zu bringen den Menschen. Sie sind Boten, Engel heisst ja Boten. Sie sind Boten gesendet von Gott in seinem Auftrag, Menschen zu leiten, Gottes Stimme prophetisch zu reden, den Menschen zur Umkehr zu bewegen, zum Handeln oder Gottes Heiligkeit in eine Situation jetzt zu zeigen. Gerade in der Geschichte von Jesus sehen wir, wie ganz viele Engel erscheinen dort und Menschen rundherum vorbereiten auf die Situation, die jetzt passiert. Oder die Engel haben Jesus gedient, dort kurz im Garten Gethsemane, vor er ans Kreuz ist. Im Neuen Testament finden wir vor allem die Engelsgeschichte nachher in der Offenbarung. Das zeigt für mich, da gibt es einen Bogen, es hat am Anfang Engel gegeben, es gibt am Schluss einen Engel. Gott schreibt diese Geschichte zusammen mit Engeln. Aber Engel sind nicht Menschen, sondern sie sind Diener Gottes, wo sie im Auftrag unterwegs sind. In der Apostelgeschichte kommen sie ganz starke Führung über, im Sinn von, sie ziehen in Krieg, sie führen den Sieg Gottes ausführen gegen das Böse, Kriegsengel und speziell. Ich habe mich einfach gefragt, Jan, was ist jetzt in der Gegenwart? Wer von uns hat schon einen Engel gesehen? Haben wir jemanden? Willst du etwas sagen dazu, Kurt?
Für mich gibt es auch Engel, die auch zwei Beine haben, und eigentlich gar nicht so unterscheiden von uns Menschen.
Ja, wir sind manchmal auch Engel, danke. Ja. Es gibt viele Geschichten, auch in der heutigen Zeit, wo Menschen Engelsbegegnungen haben. Zum Beispiel gerade in islamischen Ländern, wo es schwieriger ist, das Evangelium zu bringen. Es gibt einen spannenden Text in der Bibel, der heisst, wir sollen gastfreundlich sein, weil ganz viele haben schon Engel beherbergt, ohne ihres Wissens. Ich hatte mal so komische Begebenheiten. Ich bin auf einem Bagger gehockt, habe irgendetwas gegraben. Und plötzlich steht ein Mann neben mir, wie aus dem Nichts, und hat da irgendwie erzählt vom Evangelium. Ich habe den heim eingeladen und eine ganz komische Begegnung. Ich habe den serviert und gemacht und dann ist dann der wieder gegangen. Und im Nachhinein dachte ich, was ist ich? Ja, keine Ahnung, ob das ein Engel war. Auch nur ein auf zwei Beine, wie der Kurt sagt, ja. Führung durch den Heiligen Geist, Führung durch Engel. Ich habe mich einfach gefragt, was bedeutet das für mich? Ist das wie kein Thema mehr für uns heute? Psalm 91 heisst, er hat den Engel befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Und ich werde zumindest das mit auf den Weg geben für uns. Du bist umgeben von Engeln. Und das glaube ich tatsächlich. Dein Leben ist geführt innen durch den Heiligen Geist. Aber ich glaube, es gibt auch Engel, die dich begleiten in deinem Leben. Ich glaube, ich habe schon ein paar Schutzengel in meinem Leben. Situationen, die passiert sind. Und ich habe das Gefühl, nein, wieso ist mir nichts passiert? Ich kann mir es nur erklären. Die Engel waren schneller als mein Gefährt oder mein irgendwie. Was hat das für eine Konsequenz? Es hat eine Konsequenz, dass ich bete, dass Gott uns mit seinen Engeln beschützt. Deine Liebe und so weiter. Ich glaube, das dürfen wir. Wir dürfen uns eben auch im Schutz von Engeln anbefehlen. Engel, die Diener Gottes sind, die uns begleiten. Und in dieser Geschichte geht es um so etwas Wichtiges, dass Gott jetzt, wenn ich jetzt sage, nicht nur durch den Heiligen Geist, meine ich nur nicht despektierlich, sondern im Philippus begegnet effektiv ein Engel, der zu ihm redet. Wie der ihm begegnet ist, wir wissen es nicht. Eben gesehen, gehört hat, es war ein Engel gewesen. Was wir sicher viel mehr merken, ist die zweite Art von Führung. Das ist die Kraft vom Heiligen Geist. Und die kommt in der Apostelgeschichte so massiv zum Vorschein. Gerade am Anfang, Menschen, die den noch nicht hatten, wie die gewirkt haben, und wenn der Heilige Geist nach ihr Leben eingekommen ist, was das für einen wesentlichen Unterschied ausmacht. Gerade im Kapitel 8 geht es um die Geschichte, dass den Christen der Heilige Geist vermittelt wird über das Handauflegen. Und da hat es einen bekannten Zauberer gehabt, der hat offenbar viel bewegen. Und wo der gemerkt hat, was die Christen in der Kraft vom Heiligen Geist, was denen möglich ist, hat der mit Geld wollen, den Heiligen Geist kaufen. Und das ist das Zweite, was er mitgeben will. Du musst den Heiligen Geist nicht mit Geld kaufen heute Morgen, sondern der wird dir geschenkt. Und der nimmt Besitz von deinem Leben, im Gegenteil von einem Engel, der nicht Besitz nimmt von deinem Leben. Ein Engel, der aussen vielleicht führt, beschützt. Der Heilige Geist, der Besitz ergreift und den anfängt zu verändern. Eine feine Stimme, wo redet, wo auch klar reden kann. Und da möchte ich uns herausfordern und auffordern, lernen, auf diese Stimme zu hören in unserem Leben. Wir sehen jetzt beim Philippus, wie der Heilige Geist zu ihm redet. Und der Philippus versteht und geht darauf ein und macht. Ich glaube, man kann das üben. Man kann üben, auf die Stimme vom Heiligen Geist zu hören. Je mehr ich mich darin übe, je vertrauter kann sie mir werden. Und es braucht vielleicht ein bisschen Mut. Aber ich möchte uns ermutigen, in unserem Team, wo wir sind, vor Entscheidungen. Betet, hörend, hört auf Gott, tragt zusammen, sucht den roten Faden und hört Gottes Stimme in eure Situation, in Entscheidungen. Und das macht einen wesentlichen Unterschied. Weil wenn du merkst, Gott sagt mir das, das ist jetzt sein Wille, das gibt dir nachher Kraft, die Autorität im Handeln und eben auch im Klartext reden. Weil er dir eine Sicherheit gibt über ein Thema, über eine Situation, dass da, wo jetzt dran ist, sein Wille ist und dann kannst du es machen. Übe drin am Morgen, wenn du aufstehst und sagst, ich will mit einem hörenden Ohr durch den Tag gehen und ich will mich von Gott überraschen, was er mir in meine Situation hier hat. Die dritte Art von Führung, über die sage ich nicht viel, weggebeamt werden. Also das spätestens da ist es wirklich ein Riesenwunder. Für mich heisst das höchstens, Gott kann uns noch heute in Situationen einstellen, wo du ohne seine Hilfe nicht einkommst. Wenn Gott dich irgendwo will haben in einer Position, ob das beruflich ist, familiär, was auch immer, wenn Gott dich dort will haben, kann er dich dort einstellen, über alle menschliche Logik hinweg. Wenn er dir will haben und du hörst und parat bist, kann er dir Möglichkeiten und Türen auftun in deinem Leben, die nie aufwürden ohne ihn. Und das finde ich eigentlich ermutigend. Also Gott hat immer neue Möglichkeiten. Auch wenn du das Gefühl hast, über eine Sache geht. Er kann dich nehmen und in eine neue Situation stellen, neue Felder, die aufgehen in deinem Leben, neue Wirkungsfelder, neue Sagen. Die Stimme, die fordert manchmal von uns Sachen, die vielleicht nicht so einfach sind. Das war beim Philippus, denke ich, auch so. Der Philippus war in Caesarea am Predigen. Das heisst, viele Menschen sind dort zum Glauben gekommen, Kranke sind gesund worden. Und jetzt kommt der Engel und sagt, komm, verlass die Metropole, das starke Würdigungsfeld, und gang in die Wüste auf die einsame Strasse, heisst es. Menschlich gesehen denkst du, was soll ich, jetzt werde ich hier gebraucht. Menschen kommen zum Glauben, ich bin hier voll in meinem Element. Jetzt werde ich beauftragt von Gott, mein Gebiet zu verlassen, in die Wüste zu gehen, eine einsame Strasse von Jerusalem nach Gaza. Was soll ich auf einer einsamen Strasse allein? Ich werde doch gebraucht an diesem Ort. Der Philippus, er wird nicht angebeamt, er muss laufen. Er muss die Leute verlassen und muss dort angehen. Er muss sich im Kopf entscheiden, ich lasse mich auf ein neues Wagnis sein. Menschlich macht es keinen Sinn auf einer einsamen Strasse. Dort hat es ja keine Leute. Was will Gott mit mir dort? Und wir werden sehen, dort passiert etwas ganz Wesentliches. Dort geht eine riesen Tür auf, jetzt. Dass die Weltmission, was im Apostelgeschichte 1,8 steht, und gehen in die ganze Welt, das fährt jetzt dort an, in der ganzen Welt, auf dieser einsamen Strasse mit dem Mann, wo jetzt zur Begegnung kommt. Und das Zweite, was ich spannend finde jetzt in dieser Geschichte, wenn wir uns damit auseinandersetzen, der Philippus setzt sich jetzt mit seinem Gegenüber auseinander. Was findet er dort auf der einsamen Strasse in dieser Wüste? Er findet einen Mann, vielleicht hat es einen riesen Tross gehabt um den Mann herum, er sitzt auf einem Wagen, ein Fremder, ein Äthiopier. Er kommt aus Äthiopien, ein Schwarzer. Er ist da. Ja, Schatzmeister, Kämmerer, er ist einer der höchsten Diener am Königshof der Königin von von Äthiopien. Was zeichnet den Mann speziell aus? Der Mann ist ein Eunuch. Was ist ein Eunuch? Das ist ein Mann, den man kastriert hat, mit dem Ziel, dass er den Frauen nicht zu nahe kommen kann. Und keine Gefährdung bildet und er sich ja dann nicht weiter fortpflanzen kann. Also ziemlich eine brachiale Methode da. Den Juden war da verboten gewesen. Sie haben nicht dürfen so umgehen, weder mit ihren Leuten noch mit den Fremden, die bei ihnen gewohnt haben. Doch viele Kulturen rundherum haben genau diesen Brauch gelebt. Und das hat man auch an den Juden vollbracht, also zum Beispiel, wenn sie nach Babylonien verschleppt sind worden, am Königshof, sagt man, man hat aus vielen, aus denen Eunuchen gemacht. Jetzt ist das eine brisante Situation für den Philippus und auch für den Schatzmeister. Das Volk Israel oder die Juden haben mit Ägypten zu tun gehabt früher und so hat auch der Eunuch, der Schatzmeister, etwas von den Brüchen vom Judentum mitbekommen. Und es macht den Anschein, er hat sich für den jüdischen Glauben interessiert. Jeder Jude, von sich etwas gehalten hat, der ist einmal im Jahr oder einmal in seinem Leben zumindest nach Jerusalem, Gott opfern, im Tempel und so eine Versöhnung von ihm mit Gott wiederherzustellen. Und wir können ahnen, dass der genau das auch auf dem Anliegen gehört. Er hat wollen versöhnt werden mit Gott. So zieht er los nach Jerusalem. Was erwartet ihn dort im Tempel? In einem Beschnittenen, so wie man dann auch sagt, war der Zugang zum Tempel verwirrt gewesen. Er hat also nicht dürfen in den Tempel opfern. Im 5. Buch Mose steht das. Er hat nicht einmal dürfen am Gottesdienst teilnehmen als Eunuch. Wenn er Glück hatte, hat er dürfen in den Vorhof gehen vor dem Tempel. Und so hat er vermutlich Ablehnung erlebt in Jerusalem. Man hat ihn nicht als der grosse Diener von Äthiopien erwartet. Er ist unverrichteten Dingen zurück, hat keine Versöhnung mit Gott können schaffen, geht jetzt zurück in sein Land und was macht er? Er liest aus dem Jesaja-Text. Das ist in zweierlei Hinsicht, finde ich, eine ganz spannende Situation. Während im 5. Buch Mose steht, dass man nicht eben keinen Zugang gewährleistet oder keinen Zugang darf haben als Eunuch, dass man auch nicht in die jüdische Gemeinschaft eingenommen werden darf, so geht jetzt der Jesaja einen anderen Weg. Und der Jesaja richtet einen ganzen berührenden Text an die Eunuchen. Und er lädt sie ein, eigentlich ins Haus Gottes. Er schreibt im Jesaja 56, denn so spricht der Herr den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällig ist und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Der Jesaja kennt ja garantiert auch den Moses-Text mit dem Gesetz. Und er wählt jetzt den Weg von der Gnade. Und er drückt Gottes Barmherzigkeit aus, auch den Menschen gegenüber, die hier auf dieser Welt gemieden werden oder eben auch ausgeschlossen werden. Spannend ist jetzt, dass der Eunuch aus dem Jesaja-Text nicht unbedingt den Text jetzt liest, sondern den Text aus Jesaja 53. Und Jesaja 53 ist der Text von der Gnade. Dort liest er über Jesus, über eine Verheißung. Das heisst, er sitzt jetzt auf dem Wagen, er weiss, ich bin ausgeschlossen, ich bin anders. Und jetzt liest er einen Text, dass da einer kommt, wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt. Und er versteht es nicht. Und der Mann oder der Mensch, heute würde man ihm auch intersexuell sagen, der ist Gott so wichtig, dass er einen Engel schickt, los in die einsame Wüste, alle anderen lassen stehen, wie bei dem Gleichnis mit den 99 Schafen, um dem einen zu begegnen. Und das macht er. Wie geht jetzt der Philippus vor? Ja, vielleicht noch ein Einschub. Ich habe mir überlegt, was bedeutet das heute? Der Erste, der getauft ist, der nicht heid ist, ist ein intersexueller, schwarzer Mensch. Und von ihm aus passiert eine Mission. Noch jetzt die koptische Kirche, die äthiopisch-koptische Kirche beruft, sehe ich immer noch auf den Mann. Was passiert mit dem? Wir leben heute in einer Riesen-Auseinandersetzung in einer riesigen Gender-Debatte. Von außen her betrachtet, empfinde ich das als eine riesige, ich sage jetzt mal, eigentlich eine Suche nach Orientierung. Wir haben Menschen, die empfinden anders. Und für uns als Kirche ist das ein Spannungsfeld, wo wir drinnen stehen. Wir nennen die Bewegung LGBT, das kommt ja vom von der englischen Sprache abgekürzt. Lesbien, Gay, Bisexuell, Transgender, Inter und Quer. Also ein riesen Bromburium. In dieser Bewegung geht es um zwei Sachen. Das erste ist die sexuelle Orientierung. Wie können so Menschen, so empfinden, ihre Sexualität leben? Und in der zweiten Geschichte geht es darum, um die ganze Geschlechteridentität. Wer bin ich überhaupt und was bin ich? Die ganze Geschichte spaltet Kirchen weltweit. Wie gehen wir um mit diesen Menschen? Und ich habe mir einfach überlegt, was sagt denn Jesus zu ihnen? Was ist denn die Botschaft zu ihnen? Ist nicht die Botschaft, die jetzt hier der Kämmerer erlebt? Der Kämmerer lebt, ich bin Gott wichtig. Auch mit so, wie ich bin. Er hat ja das nicht selber gewählt, sondern Menschen haben ihn zu dem gemacht, wo er jetzt ist. Menschlich gesehen wäre er ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Und Gott sendet den Engel und sagt, hey, du gehörst dazu. Ich glaube, der Philippus ist hier in einem Spannungsfeld gestanden, vielleicht ähnlich wie wir das heute auch wieder erleben. Als Jod hätte er ihn nicht taufen dürfen, er hätte ihn nicht aufnehmen in die Gemeinschaft. Es hat den Fall auch so noch nie gegeben, auch in der Bibel nie einen festgehalten. Und der Philippus lässt auf Gott und handelt und tauft jetzt den Mann gegen das Gesetz. Und er spricht mit dieser Handlung Klartext. Was heisst das für uns heute? Ist mir bewusst, es ist eine riesige Herausforderung und es fällt mir schwer, respektive hier jetzt Klartext zu reden. Hätte ich vielleicht vor 20 Jahren noch einfacher. Ich habe mir einfach gefragt und jetzt rede ich auch als Privatperson und ich gebe dir den Ball auch zurück hier. Wie gehen wir um mit Menschen, die anders fühlen und anders denken? Zeigen wir ihnen Ablehnung oder zeigen wir ihnen Zuwendung? Wie leben wir ihnen die Liebe Gottes in diesen Fragen? Es versteht sich doch vor allem allein, dass wir nicht Menschen, ich sage jetzt mobben, raus-äckeln, sondern wir wollen sie lieben. Wir müssen nicht mehr der Ort sein, wo die Menschen zuerst einmal Akzeptanz und Liebe erleben. Das sind brisante Fragen. Aber wie soll denn so ein Mensch die Liebe Gottes erfahren, wenn nicht durch dich und durch mich? Wie sollen sie Botschaft bekommen? Der Kämmerer sagt, wie soll ich den Text verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Wer soll denn jetzt den Mut haben, Schritte auf die Menschen zuzumachen und ihnen die Liebe Gottes erklären, sie zu leben, zu lieben? Wenn er bei mir Annahme und erlebt und Liebe von Gott, kann ich dann sagen, gut, und es ist Gottes Job, der Job von Jesus, dass er mit dem Menschen jetzt einen Weg geht. Ihn verändert in das Bild, wie Jesus will. Dass Jesus ihn dort abhält, in einen Prozess führt von Heilung. Dass er in das Bild kommt, wie Gott für ihn denkt. Kann ich mich da so draus nehmen? Kann ich das trennen? Sagen, ich liebe ihn und der Geist Gottes schafft ihn. Als Gemeindeleitung sind das Themen in der Umsetzung, wo wir uns neu damit auseinandersetzen. Wie gehen wir um mit Menschen, die anders sind, anders denken, anders fühlen? Und das ist ein Spannungsfeld. Aber wir wollen uns dem nicht entziehen. Jesus ist gekommen für die Menschen, die in der Gesellschaft anders sind oder ausgestoßen sind. Hier den Weg finden, hier auf Gott hören, richtig handeln, lieben, das ist die Herausforderung, die wir heute entstehen. Und darum habe ich gesagt, ich habe den Text nicht ausgelesen auf der Sonntag mit dieser Abstimmung. Es ist spannend, dass das jetzt einfach da drin gehört. Der Philippus konnte Klartext reden in dem. Spannend ist, wie jetzt der Philippus vorgeht. Und vielleicht ist das ja auch ein Vorgehen, das uns helfen könnte. Das habe ich keine Folie. Zuerst einmal geht er einfach in die Nähe von dem. Er läuft, der Heilige Geist sagt, lauf mal neben dem Wagen her. Geh mal schauen. Vielleicht ist ja da der erste Schritt, Mut haben, hinzugehen und zu schauen. Wer sind denn die Menschen? Warum fühlt er so? Was empfindet er? Was geht in ihm vor? Das Zweite ist, er stellt Fragen. Da habe ich auch gelernt, über Fragen vernimmt man. Darum fragen ja die Kinder in diesem Fröglealter so viel. Sie wollen es wissen. Sind wir interessiert an der Gesellschaft von heute? An diesen herausfordernden Fragen, die wir drin stehen? Wenn ja, dann müssen wir fragen. Fragen stellen, hören, ein offenes Ohr haben. Und dort drin auch geführt sie vom Heiligen Geist, wie auch eben der Philippus. Und jetzt passiert als Drittes etwas Spannendes. Die Fragerei löst Vertrauen aus bei dem Kämmerer oder Schatzmeister, wie wir ihm sagen. Und jetzt lässt er ihn nie und sagt, komm, steig auf meinen Wagen. Vielleicht bist du mit so Menschen näher dran und du hast ihnen sein Vertrauen. Vielleicht sagen sie, komm, steig mal auf meinen Wagen und komm ein Stück mit mir. Eine Offenheit, wo du kannst anfangen mit ihm. Anlassen, erklären, reden, auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist das, was wir als Kirche auch müssen. Auseinandersetzen, anlassen, lieben. Aber auch eine klare Meinung haben. Wir dürfen und sollen auch zu unserer Meinung stehen. Und es bringt nichts, wenn wir nicht mehr reden von keinen Spannungsfeldern. Wir tragen in uns ein Bild von der Bibel her, von Familie und Ehe und Mann und Frau. Das müssen wir ja nicht verleugnen, überhaupt nicht. Wir können offen und ehrlich über unsere Spannungsfelder reden. Auch die klar sein, aber den Weg suchen. Und zum Schluss. Er konnte Antworten aus der Bibel finden. Und das fordert auch uns Christen heute raus. Nicht einfach nur schwätzen, was irgendeiner mal irgendeiner gesagt hat oder was gerade populär ist. Sondern Mut und sagen, die Bibel ist das Wort Gottes, ist unsere Quelle. Da wollen wir herangehen, da draus wollen wir lesen. Wenn wir verstehen, uns führen und ja, auch auslecken. Und da gebe ich den Ball an jedes von uns zurück. Bist du fähig, deine Meinung mit der Bibel zu begründen? Ich sage jetzt nicht einfach nachzuschwätzen, sondern das, was du denkst, was du glaubst, deine Überzeugung, dass das fundiert ist in der Bibel. Wenn nicht, mach dich auf die Socken und lies das Buch. Es reicht nicht, einfach nachzureden. Und lass dich da drin führen durch den Heiligen Geist, dass er dir zeigt, was er will von dir und welche Meinung du sollst vertreten. Und wenn du die hast, dann vertritt sie mit Klartext. Und das wünsche ich mir für uns als Kirche, das wünsche ich mir für dich, für mich, für uns Christen hier, dass wir eine Stimme haben, wir haben gesungen, erhebt eure Stimme. Dass wir nicht einfach raus palapen, sondern dass wir eine klare Stimme haben, einen Klartext. Dass wir können noch heute das Evangelium in diese Welt, ihr Leben, Liebe tragen. Dass Menschen erkennen, dass da ein Gott ist, der sie liebt und der sie interessiert ist und der sie will zurück in sein Reich führen. Nimm doch die Frage mit. Vielleicht löst das ganze Thema jetzt viel aus bei dir. Nimm es mit. Besprich es mit Gott. Besprechen es zusammen. Leset in der Bibel. Suchen. Es wird spannend. Viel Mut. Und jetzt lade ich uns ein, zusammen Gott anzubeten. Auch mit diesen Fragen, die wir haben, anzubeten, ihn anzuschauen und uns von ihm erfüllen lassen.